Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, warum muss die Frage nach dem, wer Gott ist, eigentlich so kompliziert sein? Warum halten wir in unserer Kirche fest an einem Fest mit Namen Trinitatis, das wir kaum aussprechen können, beziehungsweise dessen deutsche Übersetzung Dreieinigkeitsfest auch nicht wirklich einfacher zu verstehen ist als der lateinische Ausdruck? Geht es nicht auch einfacher, alles ein bisschen schlichter? Ich vermute, der alttestamentliche Prophet Jesaja, der hätte es sich auch gerne ganz unkompliziert gewünscht. Diesen Eindruck erweckt zumindest unser Predigttext für heute, von dessen Berufung er erzählt. Es ist eine Erzählung voller Geheimnisse, die auch bei genauerer Betrachtung nicht ganz und gar zu verstehen sind. Sie zeigen aber, wenn Gott ins Leben passen will, dass er ganz bunt ist, dass er ganz vielfältig ist, ganz vielschichtig ist, dann kann man auch ihn als derjenige, der unser Leben begleiten will, nicht einfach auf irgendeinen einfachen Nenner bringen. Dafür ist Glaube, der ins Leben hinein soll und ins Leben hineinpasst, ebenfalls viel zu vielschichtig. Doch hören Sie selbst den Predigttext von der Berufung des Jesaja aus dem gleichnamigen Bibelbuch, Kapitel 6, die ersten 13 Verse. Ich bitte Sie zur Verlesung aufzustehen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Amen. Der Tempel von Jerusalem. Im 7. Jahrhundert vor Christi Geburt. Stell mir vor, es ist ein Tag wie jeder andere und der Tempelbetrieb plätschert einfach so vor sich hin. Stelle mir vor, wie verschiedene Priester ihre Opferzeremonien vorschriftsgemäß durchführen, wie alles nach Weihrauch duftet, aber auch nach Feuer stinkt und riecht. Eine seltsame Melange. Aber so ist das nun mal. Tradition schon seit langer Zeit. Dann plötzlich ertönt Musik, der Tempelchor singt ein Lied, die Sänger und Musikanten stehen vor dem Altar, Zimbeln, Pauke und Handtrommeln sind zu hören. Und dann, als der letzte Ton verklungen ist, streckt der Priester auf der Treppe des Brandopferaltars seine Arme gen Himmel und segnet das Volk. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Der Opfergottesdienst ist zu Ende und die Menschenmenge verläuft sich. Es wird ruhig im Tempel, zumindest für die meisten. Nicht aber für unseren Propheten Jesaja, der nämlich urplötzlich eine Vision hat. Er sieht Gott. Der sitzt auf einem hohen, auf einem erhabenen Thron und überall sind Spuren seines Saumes zu sehen. Sie füllen den ganzen Tempel aus. Und über Gott, da schweben Engel, Seraphim, mit jeweils 6 Flügeln und alle rufen sie sich gegenseitig zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Der Gesang hört gar nicht wieder auf. Aber er ist, so schön er sich auch anhören mag, begleitet von einem Erdbeben. So laut singen die, dass die Erde erschüttert wird und plötzlich ist noch viel mehr Rauch da, viel mehr noch vorhin, als die Opfer dargebracht worden waren. Schönheit und Schaudern, beides zugleich. Jesaja weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Okay, das ist ein einmaliges Bild in der Bibel. Nirgends sonst wird auf den vielen Seiten so etwas erzählt, wie Jesaja das später schildert. Und uns Heutigen dürfte solch eine Vision wohl auch eher fremd vorkommen. Gott, der Heilige, der Thronende, der Allmächtige, dem die Engel dienen. Wann und wo spielt das in unserem Glauben heute noch eine Rolle? Obwohl, so ganz ist dieses Bild von Gott vielleicht doch gar nicht aus unseren Köpfen verschwunden. Der Heilige, dem wir ein extra Haus bauen, in dem man sich ganz anders verhält als zu Hause auf der Straße, dass man mit Respekt, früher hätte man gesagt, mit Ehrfurcht betritt, indem man sich besonders verhält. Der Pastor, die Pastorin im Talar, vorne im Chorraum, den man dann doch wieder nur bei ganz besonderen Anlässen betritt, nicht einfach so, zum Beispiel beim Abendmahl. Die Bibel, die da im Zentrum aufgeschlagen liegt. Oder bei uns sogar die Kerzen, obwohl wir doch reformiert sind. Und das doch gar nicht unserer reformierten Tradition entspricht. Unsere Vorfahren meinten ja, es wäre der Heiligkeit dieses Ortes angemessener, wenn sie da stünden. Und würden wir sie nicht heute auch vermissen, wenn sie nicht da wären? Dabei wissen wir alle, Gott ist auch bei uns zu Hause. Und niemand spürt den Boden wackeln, wenn er oder sie hier vorne hin kommt, um Musik zu machen oder mit der Gemeinde etwas zu besprechen, etwas anzusagen, bei Taufe oder bei Abendmahl. Aber ein Rest, glaube ich, bleibt doch. Ein Gespür für die Heiligkeit, die Gott umgibt und die bei Jesaja die Engel dreimal singen lassen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Später wurde das überhaupt so ausgelegt, als wenn da schon die Dreieinigkeit dreimal eben heilig, heilig, heilig angesprochen wäre. Egal wie, in jedem Fall, aber auf jeden Fall Macht und Dominanz, die Jesaja im Körper spürt. Und das wohlgemerkt als Lobgesang, Alle Lande sind seiner Ehre voll. Aber auch Lob kann offensichtlich verunsichern. Jesaja jedenfalls reagiert umgehend. Weh mir, ich vergehe. Was ich mit meinen Lippen sage und mit meinen Händen tagtäglich tue, das ist so ganz anders als das, was ich hier gerade sehe. Ich sehe den König, den Herrn der Heerscharen. Aber was ich hier auf der Erde unter uns erlebe, bei mir, beim ganzen Volk, das passt absolut gar nicht zu diesem heiligen Gott. Er will das Leben, er will Liebe, er will Frieden. Er möchte Gerechtigkeit unter den Menschen, Solidarität, Vertrauen. Aber unter uns geht es doch immer wieder ganz anders zu. Jesaja braucht sich nur umzusehen im Volk, wo Korruption und Missgunst an der Tagesordnung sind, wo die Schwachen ausgebeutet werden und niedergedrückt werden, wo niemand hilft und wo Machtverhältnisse fest zementiert sind und man alles daran setzt, dass das auch schön so bleiben möge. Nein, dieser heilige Gott und das Leben unter uns Menschen, sie passen nicht zueinander. Verständlich, dass Jesaja glaubt, was er da jetzt in der Vision sieht, das muss das Ende sein. Aus, vorbei. Aber nein, liebe Gemeinde, Gott ist zwar so, wie Jesaja ihn gesehen hat, heilig, 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 aber er ist auch gleichermaßen so nicht. Als dass wir Menschen mit all unseren Defiziten, unseren Unzulänglichkeiten, unseren großen und kleinen Fehlern vor dieser Heiligkeit überhaupt keinen Platz mehr fänden. Es ist nicht das Ende. Gott schickt einen seine Seraphim mit einer glühenden Kohle in der Hand, mit der dieser Engel Jesajas Lippen berührt. Und alles, was hier unter uns so anders ist als bei Gott selbst, plötzlich wieder in Ordnung bringt. Was eigentlich überhaupt nicht auf einen Nenner zu bringen ist, das ist Gott in ein und derselben Person. Er ist mächtig und groß und heilig, aber er ist auch liebevoll und barmherzig. Genauso wie wir es für unser Leben auch tatsächlich brauchen, damit wir nicht bei dem stehen bleiben, was uns nicht gelingt, sondern damit wir aufbrechen können zu neuen Taten, zu dem, was Gott mit uns vorhat, so wie er sich diese Welt gedacht hat. Mit Jesaja damals, mit uns heute ganz genauso noch. Oder andersherum, vielleicht weniger biblisch gesagt, aber dafür bildlich, wir leben von dieser unendlichen Liebe und doch können wir Gott nicht einfach in unsere Hosentasche stecken. Er ist unser Freund, ja, aber er ist zugleich auch unser Gott. Wie schön, wenn wir schaffen könnten, beides beieinander zu halten, das Gott lieben und das Gott fürchten. Denn beides gehört zusammen, ja, es gehört sogar nebeneinander. Das bekommt Jesaja dann im dritten Abschnitt unseres Textes auch noch hautnah zu spüren. Dieser geheimnisvolle, dieser rätselhafte Gott, der heilig und barmherzig zugleich ist, der nimmt Jesaja nämlich genau an dieser Stelle in den Dienst. Gott braucht dringend jemanden, der sein Volk auf einen guten Weg führt. Und Gott möchte nicht, dass seine Barmherzigkeit verwechselt wird mit einem, ach, das ist dann schon alles wieder in Ordnung, Schwamm drüber. Nein, nein, es reicht nicht, wenn Liebe und Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität nur auf der Seite Gottes stehen bleiben und wir Menschen weiterhin unsere eigenen Wege gehen. Gott braucht Menschen wie Jesaja, Boten, die er senden kann und die in Gottes Namen reden und warnen, die mutig vorangehen und die auf Missstände hinweisen. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Ohne Zögern, ohne weitere Rückfrage, ohne Widerstand, wie es noch zum Beispiel beim alten Mose der Fall war, sagt Jesaja zu. So als hätte er geradezu darauf gewartet, endlich. Verstehen Sie das? Ich offen gesagt, nicht so ganz. Es könnte sein, Ja, vielleicht das, dass er so beeindruckt war, dass er so erschüttert war von dieser geheimnisvollen Begegnung mit seinem Gott im Tempel, dass er einfach Ja sagen musste, wie so ein Zwang von außen, dass er vielleicht wie in Trance war und nicht ahnte, was das eventuell auch bedeuten könnte. Es könnte aber auch sein, ja, das geht auch gut, dass ihn die liebevolle Geste des Seraphim mit der glühenden Kohle so berührt und überwältigt hat im Herzen, dass er sich jetzt plötzlich frei fühlte und sich darum gegenüber Gott so geöffnet hat. Kann aber auch sein, dass sich solch eine Reaktion überhaupt nicht erklären lässt. So wenig wie Gott eben auf einen Nenner zu bringen ist, manchmal muss man Gott vielleicht einfach auch nur erleben, spüren, die Begegnung mit ihm suchen und dann plötzlich wissen, er meint ja mich, der redet mit mir. Wir müssen gar nicht unbedingt die Schwellen des Tempels beben, sondern die Türen unseres Herzens, so wie immer dann, wenn etwas Entscheidendes in unserem Leben passiert. Dann wissen wir doch auch genau, was zu tun ist. Für vieles braucht es gar keine Erklärung. Das wissen wir alle nur allzu gut. Warum sollte es bei Gott dann anders sein? Hier bin ich, sende mich. Aber Jesaja weiß noch nicht, was diese Botschaft für ihn bedeuten wird. Dass der zwar in Gottes Namen reden wird, ja, aber dass niemand seine Worte hören will. Dass sie an dem Verhalten des Volkes nichts ändern wird, auch wenn er noch so oft warnt. Erst wenn alles verloren ist, sagt Gott, wenn Städte, Einwohner, Häuser und Felder wüst liegen, dann wird es einen Neuanfang geben. Und es ist kein schöner Auftrag, diese Berufung. Vor allem, der ist auch schon wieder so rätselhaft, wie Gott es eben für uns Menschen ist und bleibt. Ja, ist er denn nicht der Allmächtige? Könnte er denn nicht andere Wege mit uns gehen und mit seinem Volk? Noch ein letztes Mal, genau das ist das Rätsel dieses Tages. Gott ist wahrlich nicht auf einen Nenner zu bringen. Und doch ist er auch nicht der völlig Unbegreifbare. Jesaja erlebt ihn als den Heiligen, der machtvoll auftritt, als Liebenden, der Jesajas Unzulänglichkeiten wegnimmt mit einer feurigen Kohle und als den, der ihn in den Dienst nimmt, als Boten, damit diese Welt von seiner Liebe, von seinem Frieden, von seiner Gerechtigkeit und von seiner Heiligkeit erfahren kann, wenn sie es möchte. Ich könnte es auch so sagen, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Denn genauso erzählt die Bibel die Geschichte von diesem rätselhaften Gott auf jeder dieser vielen Seiten. Dass Gott der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er dessen herrliche große Handschrift über allem steht und auch in allem, selbst im Kleinsten, zu erkennen ist. Gott der Vater, es ist auch der, der sein Volk zu seinen Kindern gemacht hat und bei dem gleichzeitig dann der Sinai bebt, als Gott dem Mose die 10 Gebote gibt und er den Bund mit seinem Volk schließt. Wir sprechen von Gott als dem Heiligen, weil er einen guten Weg für uns hat und ihn führen will, dafür aber nur eines möchte, unser respektvolles Vertrauen. Ja, diese Seite gehört dazu, wenn wir von Gott reden. Und dann ist da Gott der Sohn, Jesus, der diesen Weg von sich aus auch gegangen ist, der Menschen von Gottes Liebe erzählt hat und sie zur Tat werden ließ. Gott ist so unendlich unnahbar als Allmächtiger, aber so unendlich nahbar als der Sohn. Gott erbarmt sich, Gott geht an unserer Seite, Gott verlässt den Himmel, um Mensch zu werden, diese feurige Kohle bei Jesaja, das im Neuen Testament das Kreuz Jesu Christi. Nichts, gar nichts soll uns von ihm trennen können. Er geht sogar durch Tod und Auferstehung dafür. Oh ja, der Sohn gehört natürlich auch zu Gott dazu, wenn wir von ihm reden. Und nicht umsonst tragen wir alle auch seinen Namen. Und Gott, der Heilige Geist, warum darf der nicht fehlen? Weil Gott uns wie bei Jesaja berührt, bewegt und uns in den Dienst nimmt. Weil er Boten braucht, die seine Weisung in die Welt hineintragen und die das tun, was er sagt. Die aber auch andere warnen können vor den Konsequenzen eines Lebens ohne Gott. Gott hat an Pfingsten ja auch die Jünger so mutig gemacht, ihnen Kraft gegeben und Worte für einen Gott, der eigentlich gar nicht in Worte zu fassen ist. Ja, ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir von Gott einfach dreifach reden, als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Auch wenn das nicht einfach ist, auch wenn das letztlich irgendwie gar nicht ganz zu verstehen ist. Trinitatis, ja, so ist Gott nun mal. Respektvoll, liebevoll und voller Bewegung. Kann sein, dass er uns ja heute schon genauso erfasst wie damals seinen Propheten, den Jesaja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.